Und jetzt kommen wir zur Pathogenese des Juckreizes. Und da hat es lange Zeit zwei Theorien gegeben. Die eine Theorie hat gesagt, Juckreiz und Schmerz ist im Prinzip ein und dasselbe, es kommt nur auf die Intensität drauf an, also die Intensität-Theorie. Die Spezifitätstheorie hat hingegen gesagt, dass für diese beiden Qualitäten der Wahrnehmung unterschiedliche Neuronen verantwortlich zeichnen. Und tatsächlich kann man die Intensitätstheorie praktisch verwerfen. Mittlerweile wurde gezeigt, wunderschön gezeigt, dass es eine Subpopulation von Nervenfasern in der Haut gibt, der einzige Zweck ist, Juckreiz wahrzunehmen. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter, zumindest schaut so aus, es ist aber nicht kompliziert, weil man mittlerweile weiß, dass es zwei verschiedene Annäherungen gibt an den Juckreiz. Das eine sind die sogenannten G-coupled Receptor, G-Protein-coupled Receptors. Also die sind auf dieser Seite und einige davon sind reine Juckreizrezeptor, können also, wenn man die mit was auch immer triggert, kommt es zum Juckreiz. Und hier haben wir die Zytokine mit ihren Rezeptoren. Und auch sehr viele dieser Zytokinrezeptoren befinden sich an den Neuronen. Aber beide, also sowohl diese G-Protein-Coupled-Rezeptor als auch die Zytokinrezeptor, brauchen für ihre Funktion Ionenkanäle, die aktiviert werden. Das heißt, sie haben eine gemeinsame Endstrecke. Und da kennen Sie einen dieser Ionenkanäle kennen Sie sehr gut. Das ist DRPV1. Das ist der Vanilloid-Rezeptor. Das Capsaicin bindet dran.
Wenn jemand eine Skabies hat, ich sage mal eine normale oder hundsordinäre Skabies, dann hat die Person ungefähr 10 bis 15 Milben an der Haut. Okay. Wenn der Patient oder die Patientin hingegen immunsupprimiert ist, dann können an der Haut mehr als 1 Million Milben auftreten. Und ich werde Ihnen zeigen, dass das klinische Bild im einen Fall völlig unterschiedlich ist von dem, was bei jenen immunsupprimierten Personen da ist. Und jetzt gibt es diese andere Krankheit, die heißt Crossfit Scabies oder Scabies norvegica, wo das klinische Bild völlig anders ausschaut. Und ich glaube, wenn ich Ihnen, also hier sehen Sie überall diese stark verkrusteten, schuppenden, teilweise auch pustulösen Veränderungen. Also wenn man das anschaut und man nicht so wirklich sehr kundig ist, dann könnte man fast glauben, der Patient hat auch Psoriasis. Wenn Sie, was Sie nicht tun sollten, nach meinem Dafürhalten, eine Scabies norvegica nur lokal therapieren wollen, dann müssen Sie alle 2-3 Tage immer wieder mit Permethrin behandeln. Wir haben aber ein hervorragendes systemisch zu verabreichendes Medikament, das Ivermectin. Das ist in Österreich nicht registriert, aber in Österreich erhältlich. Und Sie kriegen also Stromectol bzw. Scabioral, wie das heißt, 3 Milligramm und die Dosis ist 200 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht und wiederum so ähnlich wie auch bei der lokalen Anwendung nach einer Woche die Wiederholung bei der normalen Scabies und einige Male, also häufiger bei der Scabies norvegica.
Jetzt der Übergang von der topischen Therapie zur systemischen Therapie. Und da müssen Sie sich in der konkreten Praxis dann immer die Frage stellen, wann ist der Übergang zu einer Systemtherapie eigentlich gerechtfertigt? Und da gibt es eine sehr schöne Konsensus-Publikation aus dem Jahr 2017, wo definiert wird, was eigentlich gegeben sein muss. Es sollte auch die Ausdehnung der Erkrankung wirklich stark sein. Sie müssen natürlich immer wieder nachdenken, ist die Diagnose richtig, liegt nicht vielleicht eine Skabies oder etwas anderes vor, sind Triggerfaktoren bedacht worden, wurde die topische Therapie auch wirklich optimiert, wurde eine solche proaktive Behandlung mit aktiven antiinflammatorischen Wirkstoffen ausreichend durchgeführt, wurde auch die Patientenschulung und die Erklärung des Patienten für die Patienten, wie man das richtig macht, ausreichend durchgeführt. Es gibt in Österreich ein Angebot, die sogenannte Neurodermitis-Schulung, wo die Patienten über mehrere Tage genau erklärt bekommen, wie eine Lokaltherapie richtig angewandt werden kann. Zugelassen sind zum aktuellen Zeitpunkt 2 Medikamente. Das eine ist das Cyclosporin A und das andere ist das Dupilumab. Auf der rechten Seite sehen Sie, wie schnell ein Wirkungseintritt zu erwarten ist. Und unten sehen Sie noch eine Reihe von Medikamenten, die auch verwendet werden zur Systemtherapie der Neurodermitis, obwohl sie eigentlich nicht spezifisch für diese Indikation zugelassen sind, aber doch klinische Studienergebnisse vorliegen, die eine Anwendung durchaus rechtfertigen. Und dann möchte ich unbedingt erwähnen, weil wir das Thema Pruritus haben, die Substanz Nemolizumab, ein Antikörper gegen Interleukin 31. Und bei diesem Antikörper gibt es aus den Jahren 2017 und 2018 schöne Studien, die eine Wirksamkeit belegen für diese Substanz. Und diese Wirksamkeit ist tatsächlich auch, wie man den Pathomechanismus her antizipieren würde, besonders juckreizstillend. Also die Juckreizstillung durch diese Substanz ist besonders gut.
Schritt 3, eine korrekte Diagnostik. Wir müssen den Auslöser finden, denn nur das hilft tatsächlich dem Patienten. Wie gesagt, nur das Produkt wegzulassen hilft nicht, weil viele dieser Chemikalien kommen ubiquitär vor und deswegen ist es wichtig, ihn zu identifizieren. Ich weiß nicht, wie sehr Sie sich mit dem Epigutantest schon beschäftigt haben. Das Ablesen muss man immer mindestens zweimal. Es ist leider sehr oft zu sehen, auch in der täglichen Praxis, dass der Patient nur noch zum Herunternehmen des Pflasters kommt und da wird schon der Abschluss gemacht. Das ist absolut obsolet. Es ist nicht korrekt, einen Test so durchzuführen. Sie dürfen dieses Ergebnis nicht verwerten. Die zentrale Frage ist natürlich, welche Testreihen teste ich denn jetzt beim Patienten? Es gibt weit über 4.334 war, glaube ich, die letzte Publikation, die ich gelesen habe, Kontaktallergene. Von diesen Kontaktallergenen sind 30 im österreichischen Standard vermerkt, aber die gute Nachricht, mit diesen 30 können Sie auf die allgemeine Bevölkerung gesprochen ungefähr 70-80% der allergischen Kontakteczeme abklären. Und das heißt, etwa um die 4.000 sind relevant für den Rest. Da können Sie sich vorstellen, welchen enormen Aufwand es bedeutet, immerhin jeden dritten Patienten dann noch abzuklären. Das ist ein unvorstellbarer Aufwand, ich werde Ihnen das nachher noch zeigen. Wir können uns dem Ganzen aber auch anders nähern. Nehmen wir an, wir haben ein Kontaktekzem und wir setzen alle Patienten mit einem Kontaktekzem hier auf eine Größe 100% sozusagen, dann muss ich leider sagen, sind 70% davon irritativ. 30 sind allergisch, so ist das Zahlenverhältnis. Und das ist die Größe, die Sie mittels Standard erfassen. Und ziehen wir das jetzt hinauf, das ist im Größenverhältnis gerechnet, können Sie, wenn Sie 100% der Kontaktekzeme haben, allerdings nur mit diesem kleinen Viereck, was ich da hinein projiziert habe, eine Lösung finden. Das heißt, ein Zentrum für Kontaktallergologie sollte irgendwo erreichbar sein, wenn Sie dem Patienten wirklich helfen wollen. Eine Dame, die verzweifelt von Arzt zu Arzt gelaufen ist, wegen einer perioralen Dermatitis. Und diese Dame trägt künstliche Fingernägel. Und wenn man diese Dame mit den künstlichen Fingernägeln, die eine völlig normale Haut hat, im Fingerbereich, das ist nämlich das Typische für den Konsumenten, nicht für den Professionisten, der hat an den Händen die Probleme. Aber der Konsument hat üblicherweise überhaupt keine Probleme an den Händen. Wenn man da testet, kommen die gängigen Acrylate, aus denen diese Nägel bestehen oder mit denen sie aufgeklebt werden, zum Vorschein. Vor allem Ethylenglykol, Dimetacrylat oder ein Hydroxypropylmetacrylat. Und das können Sie nicht herausfinden, wenn Sie nur den Standard testen. Da muss man schon genauer arbeiten. Es ist vielleicht interessant zu wissen, Nagelkosmetik. Früher ein häufiges Problem, vor allem als man formaldehyd-basierte Nagellacke noch verwendet hat. Dann ist das Ganze ein bisschen abgeflaut und jetzt durch die Kunstnägel also die sogenannten Acrylat- oder Gelnägel, ein sehr deutlich zunehmendes Problem. Und das Wichtige ist, an dislozierte Dermatosen zu denken. Denn wo manifestiert sich eine Kunstnagel-Acrylatallergie? Im Gesicht. Das ist die bei weitem häufigste Manifestationslokalisation, besonders periorbital, perioral,